Deutschlandfunk Kultur. Frühkritik.
Einer der wichtigsten Popschreiber der 80er und 90er Jahre meldet sich zurück. Bret Easton Ellis, Autor von American Psycho, Unter Null oder auch Glamorama. Jetzt ist sein neues Buch Weiß erschienen, zum ersten Mal ein nicht fiktionales Werk und das erste Buch nach 9 Jahren. Eine Zeit, in der Ellis eher durch beleidigende und provozierende Auslassungen auf Twitter und in seinem Podcast von sich reden gemacht hat. Und nun zur Buchkritik mit Kollege Martin Hahn, der Weiß gelesen hat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Verlag beschreibt ja das Buch so als Selbstporträt, als Memoir. Hat Ellis hier eine Autobiografie abgeliefert?
Also das liest sich anfangs so. Er erzählt da von seiner Kindheit in Kalifornien in den 1970ern. Er sagt, dass es damals keine Helikoptereltern gab und dass Kinder frei waren und tun und lassen konnten, was sie wollten. Er hat damals ganz viele Horrorfilme geschaut, sagt er, und hat sich damit fürs Leben abgehärtet. Und er beschreibt auch sein Leben als Autor, wie und warum er schreibt, um einen inneren Schmerz zu lindern, sagt er. Das ist alles sehr offen und ehrlich geschrieben und das habe ich anfangs gern gelesen.
Und danach wohl nicht mehr, oder was heißt das anfangs gern gelesen?
Auch das, was dann folgt, ist noch ganz erfrischend, aber da merkt man dann schon, da braut sich ein Shitstorm zusammen, wie wir so schön sagen heute. Denn Ellis schaut auf die USA, auf die gespaltene Gesellschaft da und dann knöpft er sich die Linke vor, die, wie er sagt, immer durchdreht und abhebt seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten. Und er wettert dann gegen die linksautoritäre Kultur, die, wie er sagt, Leuten mit anderer Meinung mundtot macht und statt zuzuhören und sich auszutauschen, dann ihre eigenen Werte aufzwingt.
Wobei Ellis sich ja selbst auch als Linksliberaler bezeichnet. Schimpft er denn jetzt nur gegen die Linke oder wird er da auch konkreter? Gegen wen oder was teilt denn Bret Easton Ellis genau aus?
Also zum einen gegen die sozialen Medien, die, sagt er, sind zur Falle geworden, denn die legen das Individuum still, sagt er, weil wir da alle Selbstzensur betreiben. Er schimpft auch gegen Millennials, die, wie er findet, alle Weicheier sind, weil die keine Gegenmeinung zulassen. Und er sagt, Identitätspolitik ist das Schlimmste, was der Kunst je passiert ist. Damit beschäftigt er sich schon länger. In dem bereits genannten Podcast, den er seit 2015 betreibt, da spricht er mit Gästen, wie er sagt, über den Widerstreit zwischen Ideologie und Ästhetik in Kunst und Kultur. Und er lässt in dem Buch keinen Zweifel daran, wer in seinen Augen da gewinnt. Ideologie und Political Correctness gewinnt da gegen die Kunstfreiheit, sagt er. Und das belegt er im Buch mal klug und mal trotzig mit Fallbeispielen und autobiografischen Anekdoten. Und da haut er dann ganz oft drauf auf die wohlhabenden Eliten an der Ost- und Westküste, die, wie er sagt, am liebsten den Menschen im Landesinneren das Wahlrecht entziehen würden. Oder er wettert gegen die schwule Gemeinde in der Unterhaltungsindustrie.
Und das müssen wir ja kurz hinzufügen als selbst homosexueller Mann.
Genau, weil er ja selber dazugehört.
Also er wettert gegen sich selbst.
Im Prinzip das, ja.
Und Sie wollten ausführen, weil, warum wettert er gegen die schwule Industrie in Hollywood?
Nee, genau deswegen, weil auch die sich gewissen Werten verschrieben haben, die er einfach zu langweilig findet. Und er sagt, das Spektrum sollte viel breiter sein.
Was ist jetzt Ihr Eindruck, was will Bret Easton Ellis mit diesem Buch? Will er versöhnen oder eher offensichtlich spalten?
Also zuerst einmal will er, glaube ich, diese Culture Wars in den USA nachzeichnen, diese Kulturkriege, die ja auch uns nicht mehr so fremd sind. Er ist nicht der Erste, der das macht. Das, was er da als weißer, schwuler Autor tut, das hat der afroamerikanische US-Journalist Wesley Morris 2018 schon mal getan. Der ist Kunstkritiker der New York Times und der hat ein Essay geschrieben, der hieß The Morality Wars. Sollte Kunst Schlachtfeld für soziale Gerechtigkeit sein, fragte er. Und der hat da beklagt, dass es eben nicht mehr darum geht, ob Kunst gut ist, sondern ob sie moralisch korrekt ist. Das ist übrigens ein großartiger Text, wenn man des Englischen mächtig ist, sollte man ihn lesen. Und Ellis hat die gleiche Message, der sagt eben, die Linksliberalen, die schränken die Kunstfreiheit ein. Und er, der sich selbst da als enttäuschter Linker gibt, der setzt sich zwischen die Stühle. Und dann kommt es schon zu diesem Aufruf zum Dialog. Und da sagt er, wir sollten alle mal unsere erwachsenen Kleider anziehen und an der Bar einen Drink zusammennehmen und dann wieder uns unterhalten, statt uns anzubrüllen.
Okay, ein erwachsener Dialog zwischen Linke und konservativen Millennials, genauso wie ihren Eltern. Nehmen wir mal an, die Seiten lesen jetzt das Buch, diese verschiedenen Seiten. Werden die weiß am Ende mit mehr Verständnis für die Gegenseite zuklappen?
Das ist leider sehr unwahrscheinlich. Und das ist auch, warum ich das Buch am Ende dann nicht mehr so mochte. Denn Millennials, glaube ich, werden es hassen und ältere Semester wahrscheinlich oft nicken beim Lesen. Das Problem von Weiß ist, es ist sehr persönlich, was ja nicht schlecht sein muss. Es ist aber auch sehr wütend und denkfaul teilweise. Also wenn er über sein Privileg spricht, als weißer Mann durchs Leben zu gehen, dann begegnet er dem eher mit Schulterzucken und sagt, ja, was soll ich dagegen machen? Wenn er über die Gefallsucht und die Social-Media-Besessenheit von Millennials spricht, dann schiebt er das ganz einfach auf deren ökonomische Situation. Und er bezeichnet die Gegenseite, also alle die, die es nicht so sehen wie er, eben immer wieder als Weicheier und Idioten. Und da merkt man, dass Alice Lust an der Provokation dann gewinnt, über diesen Wunsch erwachsen Frieden zu stiften.
Also da wird viel ausgeteilt. Martin Hahn über Weiß, das neue Buch von Bret Easton Ellis. Das ist in Kiepenheuer-Witsch Verlag erschienen auf Deutsch und kostet knapp 17 Euro. Dankeschön.
Danke.